Moin moin und herzlich willkommen zu Filmpalava. Heute wieder eine Folge frisch und staubig mit Jojo Rabbit, Uncut Gems, 21 Bridges und der staubigen Kategorie Drachenzähmen leicht gemacht, Community und Metropolis von 1927.
Let's fucking do it.
Okay, let's face facts. I know what you're thinking. But it doesn't make any sense.
You're safer here than any place else. Now just lock yourself in and keep quiet.
Filmpalava. Willkommen bei Filmpalava, eine neue Folge frisch und staubig. Mit dabei, links neben mir, topfit und grinsend, lieber Marcel, wie geht's dir?
Ja, mir geht's tatsächlich ganz gut. Also, ich sehe nicht so aus, aber ich fühle mich halbwegs gut. Ja.
Das ist ein Träumchen. Und wie immer mit dabei, der Niklas. Hallo Niklas.
Moin Toben.
Moin Niklas, ja. Frisch und staubig, wir stauben direkt rein und Niklas Notizen sind super.
Ja, tatsächlich ist gerade mein PC in der Sekunde abgestürzt, in der wir den Podcast gestartet haben, aber wir machen jetzt einfach weiter und ich rette das hier nebenbei.
Ich finde es lustig, dass da so ein trauriger Smiley war.
Das finde ich auch lustig.
Das hatte ich tatsächlich noch nie. Macht dieser PC das auch nur, ich weiß, aber auch keine Ahnung.
Naja. Bist eigentlich schon längst so gehackt worden und alles. Einfach so ein Typ.
Aber okay. Die ganzen wertvollen Filmpalava-Daten.
Nein, unsere ganzen Einnahmen. Frisch und staubig, back to the Thema.
Oh Gott. Man muss vielleicht Marcel dazu sagen, dass Tobi ein bisschen neben der Spur ist.
Nein, ich bin genau richtig auf der Spur. Und topfit.
Ölspur, auf der Ölspur.
Auf der Ölspur. Da war ich gestern vielleicht unterwegs drauf. Das ist richtig. Also, lieber Marcel, starte doch einfach mal mit deinem staubigen Film oder Serie.
Okay. Und zwar nehme ich jetzt als staubigen Film einfach das, was ich quasi als Hausaufgabe aufgehabt hatte, nämlich Drachenzähmen leicht gemacht. Ich muss dazu sagen, ich habe nicht alle drei Filme gesehen, sondern den ersten gab es halt bei Prime inklusive. Für den zweiten habe ich 4 Euro in die Hand genommen.
Oh, dein Monatsgehalt?
Ja, ich hatte im knappen Januar dann anschließend. Ja, und den dritten hätte es auch gegeben, aber der war irgendwie noch bei 16 Euro oder so. Da hat die Portokasse gesagt.
Musst du dann die nächsten 4 Monate sparen.
Ja, das war dann nicht mehr drin. Aber ja, die ersten beiden, ja, ich meine, der ist halt auch super neu, der dritte, ne? Aber die ersten beiden habe ich mir angeguckt und fand die echt sehr, sehr schön. Ich habe die beide, ist jetzt schon tatsächlich wieder 3 Wochen oder so her. Aber ich habe die beide auch, glaube ich, ganz gut bewertet. Den zweiten ein bisschen schwächer als den ersten. Ich glaube, dem ersten habe ich 4 Sterne oder so gegeben und dem zweiten 3,5 oder sowas um den Dreh. Und ich muss sagen, ich fand die Filme einfach sehr liebevoll und schön gemacht. Die sind einfach schön anzugucken. Die haben teilweise einen guten Witz mit dabei. Also es geht grob darum, es ist im Prinzip ein Wikingervolk von Drachenjägern, wenn man so will. Das heißt, die wohnen so in den Bergen und kämpfen quasi gegen Drachen, von denen sie teilweise attackiert werden. Und das ist halt so eine Fehde, die schon super lange besteht. Und das ist auch so Hauptbestandteil der Kultur. Das sind halt Drachenjäger. Ist so das Volk der Drachenjäger. Und dann gibt's eben den Hauptdarsteller, dessen Namen ich gerade nicht mehr weiß. Niklas, hast du gerade den Namen von dem kleinen Boy zufällig?
Der das Bein verliert?
Ja.
Spoiler,
aber...
Das ist die ersten 3 Minuten vom Film oder sowas.
Nein. Gut. Das sind die letzten 3 Minuten vom Film.
Oh, scheiße, stimmt. Oh, Spoiler, Alter, das tut mir leid für alle, die Drachenzähmen leicht noch nicht gesehen haben.
Also ich gehöre dazu.
Aber ich weiß gerade seinen Namen nicht mehr.
Den Namen fällt mir auch gar nicht.
Ja, aber es ist auch ganz auf jeden Fall, er ist der Sohn vom Häuptling quasi, also vom Hauptdrachenjäger und soll natürlich in die Fußstapfen treten. Das heißt, sein Vater erwartet halt von ihm auch, dass er natürlich der beste Drachenjäger wird, aber er hat halt überhaupt nicht die Stärke, Drachenjäger zu sein. Ist halt so ein relativ schmächtiger Typ, der halt clever ist, also der gut daran ist, irgendwie zum Beispiel irgendwelche Sachen herzustellen oder ne, gutes logisches Denken hat.
Ist das Hicks?
Hicks kann sein, ja.
Ja,
Hicks, glaub, das klingt richtig. Aber eben so Drachenjäger-Talent, er ist halt überhaupt nicht so gebaut wie die anderen Wikinger.
Ein Hämpfling wie du.
Und dann, oder du.
Ja, ja.
Und er baut dann aber so einen Mechanismus mit so einem Netz, also so eine Art Netzkanone, mit dem er quasi den einen Drachen fangen will, den noch nie jemand gesehen hat. Nämlich den schwarzen
Nachtschatten.
Nachtschatten. Der ist der gefährlichste Drache von allen, über den gibt es auch keine Infos. Und den hat, wie gesagt, auch noch nie jemand wirklich gesehen, weil er so schnell ist, dass man den gar nicht zu Gesicht bekommt. Und ja, dann greifen die Drachen halt quasi das Dorf wieder an und er feuert seine Kanone ab und schafft es tatsächlich, diesen Nachtschatten zu erwischen. Und der ist dann verletzt in so einer Art Grube und kommt da quasi eigenständig nicht mehr raus. Und das ist dann quasi die Geschichte, wie es losgeht, wie er dann diesen Drachen so ein bisschen kennenlernt, weil er schafft es halt nicht, also er bringt es nicht übers Herz, diesen Drachen umzubringen, weil er halt doch merkt, okay, er kann das als Mensch einfach nicht, er kann diesen Drachen einfach nicht töten. Und stellt dann halt peu à peu fest, dass die Drachen gar nicht so fies sind, wie sie zu sein scheinen. Mhm. Und ja, dann gibt's im ersten Teil quasi so eine Art Wettbewerb, wer der beste Drachenjäger ist. Und er hascht sich dann quasi Vorteile damit, dass er die Drachen studiert und dadurch quasi weiß, wo deren Schwächen sind oder ne, was die halt triggert und wie er die gezähmt bekommt. Deswegen heißt der Film auch Drachen zähm leicht gemacht. Ja, und dann hat der Film halt wie immer so einen kleinen Arc mit Konflikt mit dem Papa dann noch und dann kommt es halt irgendwann raus mit dem Nachtschatten und man kennt das. Aber wie gesagt, ich fand es sehr liebevoll gemacht. Der Film hat ein gutes Pacing und dieses Zusammenkommen von Hicks und dem Nachtschatten ist echt sehr schön anzuschauen. So, es macht einfach Freude. Also fand ich sehr gut. Und im zweiten Teil, ja, jetzt muss ich halt, ist schwierig, das jetzt zu erklären, ohne den ersten zu spoilern. Ich möchte da gar nicht zu viel erzählen, glaube ich.
Ja, muss ja gar nicht.
Genau, aber der knüpft, finde ich, ganz solide an, kommt nicht ganz an den ersten Teil heran, aber ich mag einfach dieses Szenario, diese Wikinger mit den Drachen, so, das ist einfach sehr schön, auch sehr, sehr schön animiert. Und ich würde es auf jeden Fall, wenn man es noch nicht gesehen hat, kann man es auf jeden Fall empfehlen. Wenn man so Disney-Filme generell mag, wird man die auf jeden Fall auch mögen.
Ja. Kurz Frage an dich, Niklas, du hast den dritten auch gesehen?
Ich habe alle drei gesehen, ja.
Wie ist der dritte einzuordnen dann?
Der dritte ist auch super. Und der dritte schließt das auch schön ab.
Also Trilogie ist das.
Trilogie, ja. Okay.
Also Trilogie.
Trilogie. Stimmt. Oh ja.
Da haben wir wieder auf die Schnüss bekommen, weil wir Trio gesagt haben.
Ja.
Eine schöne Trilogie, ja. Ich finde gerade die Animationen bei dem Film, die machen es. Weil dieser Nachtschatten, der hat so etwas sehr Katzenartiges in seinem Verhalten. Und das spiegeln die Animationen so cool wieder irgendwie, dass du so, also da ist richtig Herz dabei. Da haben die sich richtig Gedanken gemacht bei den ganzen Sachen.
Der hat auch wirklich sehr viel Charakter dadurch und also ich meine, der kann ja nun mal nicht sprechen in dem Sinne, aber der kriegt halt wirklich durch seine Mimik super viel Charakter, wie er halt auf bestimmte Sachen reagiert und ja, man kennt das von anderen Filmen, wenn man irgendwie, keine Ahnung, bei der gestiefelte Kater, den Kater hat der einmal so guckt wie so ein super süßes Kätzchen
ja.
Und dann so richtig fauchend aggressiv. So, und diese Bandbreite hast du halt bei Drachen ziemlich leicht gemacht auch. Und dadurch vermittelt sich immer sehr gut, was der Drache gerade davon hält. Oder wenn er skeptisch ist oder so, du siehst es ihm halt an.
Aber der hat so eine menschliche Mimik, der irgendwie reinbekommt.
Ja, sag ich mal. Okay. Im Prinzip schon.
Ist auch verrückt, das ist so einer dieser typischen Kinderfilme, die gleichzeitig für Erwachsene super funktionieren. Also das ist immer so die Auszeichnung für die.
Kann Pixar sonst immer so geil, finde ich.
Ich glaube, der ist von DreamWorks, glaube ich, ne?
Boah, ja, das
ist ein bisschen
mal schauen.
Aber genau, diese Sache schafft Drachenzähmen leicht gemacht auch super, dass die auch Erwachsene abholen. Dass du quasi, eigentlich ist der so für junge Familien perfekt. Dann kannst du mit deinem Kind da reingehen, ja, vielleicht nicht ganz Kind,
muss mit ja, sechs nicht ganz oder sowas. Kind, aber mit sechs, genau. Ja. Und
dann hat der Vater was davon, die Mutter hat was davon und das Kind hat was davon. Wunderschön. So muss das Kino noch sein.
Wunderschön. Ja, ist wirklich so, ist echt schön.
Sagen die drei Single-Typen. Nee, cooler Film. Kann ich auch empfehlen.
Film, ja.
So, macht der Tobi weiter? Dafür bin ich mal.
Dann macht der Tobi weiter, okay. Sagen wir mal, das, was ich habe, hatten wir auch schon mal, glaube ich, unter den besten Serien. Also ich nehme Community noch. Das hatte ich,
glaube
ich,
jetzt noch mal. Als staubiger.
Als staubiges
Beitrag.
Genau, wurde nämlich von 2009 bis 2015 produziert, also sind 6 Staffeln, immer diese klassischen 20-Minuten-Episoden. Und ich meine, dass irgendwer das als Lieblingsserie
genannt hatte. Ich weiß nicht.
Wahrscheinlich Konsti, war Konsti da ja, mit dabei zufällig?
Wenn Konsti mit dabei war, würde das sehr gut passen. Ich weiß aber nicht, ob der dabei war. Ja, auf jeden Fall Community, super geile Serie. Ich gehe jetzt nur noch mal ganz kurz drauf ein, dann. Was die so macht oder was die kann. Geht um Community College, wo so eine zusammengewürfelte Truppe eine Lerngruppe bildet, was aber eigentlich relativ nebensächlich ist, denn die ganzen Folgen sind ziemlich speziell aufgebaut. Also der Creator davon ist auch der heißt, ich hab's mir Dan Harmon, und das ist der gleiche, der auch Rick and Morty gemacht hat. Was so ein bisschen, wer Rick and Morty kennt, der wird da Parallelen erkennen können. Ist eine ziemlich abstruse Serie, also es geht nicht einfach so um diesen klassischen Sitcom-Charakter, dass die irgendwie da zusammenhängen und dann geht's um die Liebe-Story von dem und das Berufsleben von dem und irgendwer wird krank und sowas, wie man das sonst so oft hat, sondern jede Folge ist wirklich so eine richtige Hommage an irgendeine Popkultur-Referenz. Also ganz viele Anspielungen auf irgendwelche Filme, geschichtliche Ereignisse oder irgendwelche auch aktuellen Ereignisse. So ein bisschen wie man das vielleicht noch von den Simpsons oder sowas kennt. Ich finde, also was es ganz gut beschreibt ist, es ist irgendwie so eine geile, echte Serie, die aber ziemlich viel Zeichentrick-Charakter hat. Und da kommen dann super, super geile Folgen zusammen mit super geilen Charakteren. Also ihr habt die beide gesehen, Community?
Ja, einige Folgen nicht komplett. So ein bisschen eher, okay. Ja.
Also allein die ganzen, diese Lerngruppe, aus wem die für Leuten besteht, das ist einfach der absolute Hammer. Wenn du da einfach an Troy und Arbe denkst oder dann gibt es da so einen alten Rassisten noch drin, ist irgendwie super cool zusammengewürfelt. Dann gibt es noch Nebencharaktere, die mal auftauchen und auch irgendwie alle super cool sind. Und das macht den Charme von dieser ganzen Serie aus. Und dann gibt es super geile Folgen, wenn ich an die ganzen Paintball-Folgen oder sowas denke. Jeder, der die Serie kennt, wird sich da super drauf freuen, ja. Deshalb kurz und knapp, Community, fette, fette Empfehlung von mir. Gibt's aber nicht umsonst gerade irgendwo zu kaufen.
Ja, schade.
Oder zu gucken.
Gibt's nicht umsonst zu kaufen.
Ja.
Aber ist wirklich cool. Und ich finde, Community hat auch so diesen Meta-Humor. Der,
ja, mega.
Von Community, ich glaube, wir haben da tatsächlich schon mal drüber gesprochen. Ja. Von Community hat man am meisten, wenn man generell schon viele Serien gesehen hat. Weil die mit diesen üblichen Tropes von Serien halt spielen und das alles so ein bisschen ins metamäßige Lächerliche ziehen teilweise.
Ja.
Gerade der Arbeit-Charakter. Und
definitiv.
Das ist echt cool. Kann ich auch sehr empfehlen, Community.
Also es wird auch irgendwann wirklich etwas abwegig von der Storyline, ist jetzt, oder ich nenne es mal von den Folgen. Ist jetzt nicht so, dass man das im puren Realismus geht. Das ist sehr, sehr abstrus zum Teil. Aber das macht das irgendwie auch spannend und erfrischend cool. Ja. Habe ich geschafft, Community. Mein erster Part. Ich bin ein bisschen stolz auf mich. Und
Tobi hat seine ganze Kraft zusammengenommen.
Bin auch ein bisschen platt jetzt. Gebe jetzt an den staubigen Niklas weiter.
Der staubige Niklas. Ja, ich habe was Staubiges mitgebracht, was Tobi und ich zusammen gesehen haben vor einigen Tagen.
Sehr, sehr Staubiges.
Sehr, sehr staubig, genau.
Das Staubigste, das ich kenne. Sorry.
Das ist tatsächlich das Staubigste, was wir auch zusammen mal gesehen haben, Leute. Wir haben nämlich gesehen Metropolis von 1927, wahrscheinlich richtig ausgesprochen Metropolis, weil es ist ein deutscher Film, von Fritz Lang und der jetzt tatsächlich mittlerweile 93 Jahre alt ist, also fast die 100 voll bekommen hat. Gilt so ein bisschen als Wegbereiter, was visuelle Effekte angeht und was auch so Filme mit großer Skala und dystopischen Einschlag angeht. Und da war der Tobi so gut und hat den Film mal besorgt. Und dann haben wir uns den angeschaut. Was wir beide nicht wussten, bevor wir den Film gestartet haben, ist, dass es ein Stummfilm ist. Was wir uns eventuell hätten denken können. Hat mich aber überhaupt nicht gestört. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, Tobi.
Nee, also man muss sagen, sozusagen, wenn mal geredet wird, wird das einfach eingeblendet. Also dann kommt ein Cut, ein schwarzer Bildschirm und dann kommt da sozusagen, was gerade gesagt wird.
Mhm. Das kennen ein paar Leute vielleicht von The Artist.
Ja. Eventuell, genau.
Wenn man den gesehen hat.
Das ist vielleicht einer der wenigen, die man kennt sonst. Bei mich hat es nicht gestört, ich fand das lustig gemacht. Ja.
Was ich auch super angenehm daran fand, ist, dass wir während des Films reden konnten und über den Film geredet haben die ganze Zeit. Aber wir haben nichts verpasst, weil wir halt die ganze Zeit auf den Bildschirm geguckt haben und quasi gesehen haben, was die sagen. Das war erstaunlich cool. Also auf der Couch sitzen und über den Film schnacken währenddessen.
Ja, alleine hätte mir der auch nicht so viel Spaß gemacht, muss ich direkt sagen.
Ja, klar, auf jeden Fall. Also vielleicht kurz zur Story. Bei Metropolis geht es um den Sohn eines Patriarchen, der ein sehr großes Unternehmen hat. Der Sohn heißt Ferder und der Vater ist Jo Ferdersen. Also es ist ein bisschen egal. Auf jeden Fall geht es im Wesentlichen darum, dass dieser Ferder am Anfang der Story quasi so der reiche Sohn ist. Also er hat alles, du siehst ihn so gezeigt in so einem Garten, wo so die Oberschicht so rumspielt und da das schöne Leben lebt. Und dann hat sich eine gewisse Frau mit so Arbeiterkindern hochgeschlichen in diesen Garten, wo er gerade ist, und zeigt dem Ferder quasi, was wirklich abgeht in der Arbeiterschaft, in der unteren Welt. Und dann beginnt quasi eine Reise von Ferder, wie er beschließt, okay, ich gehe aus diesem beschützten Garten raus, ich lerne die echte Welt kennen und dann geht es so darum, dass er die Maschinen kennenlernt, die dahinter stecken und die Arbeiterschaft an sich, die die Maschinen bedient und dann die ganze Hierarchie davon. Und dann entspinnt sich tatsächlich so ein relativ klassisches, ja, also so nicht gut gegen böse, sondern eher so
reich gegen arm so ein bisschen.
Genau, ja, das
bisschen.
Kapital gegen die Arbeiterschaft. Ja. Aber nichts davon ist irgendwie verherrlicht oder verteufelt. Ja. Also die zeigen so die schlechten Seiten von beidem, sage ich mal. Oder was ist die schlechten Seiten? Aber so sehr interessante Aspekte aus beiden Perspektiven. Und das fand ich relativ fantastisch. Also das haben die echt super gemacht.
Ja.
Relativ fantastisch.
Ich fand auch relativ fantastisch.
Ja, es hat ein bisschen was von so einem antiken Theaterstück, weil die Schauspieler, er ist auch noch schwarz-weiß, das soll natürlich auch noch sagen, und die Schauspieler sind extrem geschminkt, dadurch wirkt das wie
also auch die Kerle vor allem,
ja. Ja, es wirkt sehr pantomimisch fast schon, also sehr, die Schauspielerei ist auch sehr expressiv. Also die
sehr, sehr expressiv, ja.
Genau, die sind in den Gesten und sowas sehr ausladend.
Aber das war, glaube ich, generell zu der Zeit einfach noch so. Da war Film halt dann noch eben sehr theatral und sehr groß. Ja, also dass das Film halt so klein geworden ist, hat sich, glaube ich, mit der Zeit erst entwickelt.
Ja, das kann schon gut sein. Und irgendwie brauchst du es ja auch gerade bei diesem Stummfilmformat.
Ja, klar. Da musst du einfach musst natürlich was kompensieren, so, ja.
Ja.
Ja. Aber alles in allem fand ich den Film super cool. Insbesondere auch, weil der für 1927 schon richtig krasse Effekte hatte.
Für die Zeit ist es der Hammer. Ja. Das ist wirklich richtig geil. Also es geht ja auch sozusagen um eine Sci-Fi-Welt, also um eine zukünftige Welt, die da sozusagen aufbauen. Und das sah teilweise wirklich richtig cool aus.
Ja.
Da haben die dann einfach diese Stadt gezeigt, wie dann auch so da die Bahn rumfahren und es ist alles voller Autos, also so wie heute wirklich. Sah richtig cool aus.
Es hat da so tatsächlich so Blade Runner-Szenen, wo du so in diese Straßenschluchten reinsiehst und überall so Züge auf der dritten Etage fahren und so weiter und so fort. Natürlich 1927, also du siehst, dass es halb gezeichnet ist und halb mit Tricks gemacht, so. Also es ist jetzt nicht auf dem Stand von Blade Runner oder sowas. Aber du siehst die Wurzeln von Blade Runner und sowas halt.
Ja, ja. Und die Wurzeln von Star Wars und
ja, genau.
Elemente und alles.
Genau. Also das ist super cool. Also hat mir sehr gut gefallen. Hier und da musst du halt einfach Abstriche machen im Sinne von, dass, okay, viele von diesen Story-Elementen kennst du mittlerweile, weil du diese Filme schon so oft gesehen hast, die so ähnlichen Stories verfolgen.
Ja.
Und es gibt da noch so einen Frankenstein-Story-Strang, der ist auch cool, also interessant. Aber das Schauspiel ist da teilweise so dermaßen überzogen, dass das schon fast ins Lächerliche abdriftet. Aber trotzdem ist es auf jeden Fall eine Empfehlung, Metropolis mal zu gucken. Weil der ist wirklich cool.
Aber im Hinblick, dass er von 1927 ist, das muss man, also man sieht es auch eh die ganze Zeit, aber man muss das auch wirklich im Kopf behalten, was das für eine Leistung da schon ist.
Ja, ich finde auch, man sollte das dann, also Thema Storyline, klar, das sind dann heutzutage Abzüge, wenn man sagt, man kennt die Story, aber eigentlich ist das ja die Pioniersarbeit. So, eigentlich muss man ja sagen, okay, die anderen haben es im Prinzip dann nachgemacht.
Ja.
Und das war so einer der ersten Filme, der sich vielleicht mit sowas Dystopischem auseinandergesetzt hat. Also eigentlich müsste man den dann gucken und sagen, okay, ich muss den jetzt gucken unter der Prämisse, dass es sowas vorher noch gar nicht gab.
Ja, das ist
richtig. Und es danach bewerten, so eigentlich. Aber es ist halt natürlich schwierig, klar, aber.
Ich habe gerade einfach noch so Szenen im Kopf, wo einmal die Frau wegrennt.
Ja.
Das ist so, oh, das ist Overacting on the top, könnte man sagen. Ja. Das ist so herrlich.
Das wär, selbst für ein Theater wäre das Overacting.
Ja, also das ist so extrem. Was mir sehr gefallen, musste man dann oft auch doch eher lachen. Oder wo die am Dancen ist nachher als Maschinenfrau irgendwie.
Ja, ja, genau. Ja. Daran muss ich auch denken.
Ganz wert. Aber das
wie lang ist der Film?
Ja.
Also eigentlich ist der nämlich nur 90 Minuten, aber die haben jetzt irgendwie dann noch so neues, also dann ist irgendwie, sind Kopien verloren gegangen und die haben jetzt irgendwie erst vor 10 Jahren oder so nochmal eine Originalfassung gefunden und dann war das 2 Stunden jetzt, glaube ich.
War es nicht sogar mehr als 2 Stunden?
Oder war es jetzt 2,5 Stunden?
Ich glaube, du warst kurz vor 8 da und bist um 10:45 gegangen oder sowas. Oder?
Vielleicht war es doch dann, oder eigentlich 2 Stunden und dann mit dem kompletten 2,5. Und dann sieht man auch, wo die das reingeschnitten haben.
Ja. Weil dann auf einmal die Filmqualität unglaublich abnimmt, zum Beispiel. Oder es gibt Szenen, die einfach nicht mehr existieren als Filmrolle. Und haben sie dann einfach kurz Star Wars alike so eine Schrift da durchlaufen lassen, was gerade alles passiert. Ist schon
das
faszinierend.
Das war mega lustig.
Aber gerade so aus filmhistorischer Sicht oder sowas ist, bin ich super froh, dass wir den gesehen haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde den eigentlich auch gerne noch sehen, muss ich wirklich sagen. Also aus genau dem gleichen Interesse.
Ich hätte dir gerade eben geben können. Aber jetzt gleich nochmal zu mir hochlaufen, ist wirklich etwas Matsch, ja. Naja.
Ja gut, das war's, würde ich sagen, aus der staubigen Kategorie. Keiner von uns hat gesagt, wie viele Sterne oder sowas.
Doch, ich hab's gesagt.
Ja?
Ja. Ich hab gesagt, ich habe dem ersten, glaube ich, 4 und dem zweiten 3,5 Sterne gegeben.
Okay. Habe ich komplett überhört.
Habe ich gesagt.
Okay, glaub ich. Ja, ich habe eine Serie, da machen wir jetzt eigentlich nicht.
Stimmt.
Aber es ist eine der coolsten Serien im Comedy-Style, die ich kenne, deshalb.
Ich habe Metropolis 4 Sterne gegeben von 5.
Ich hatte dem, ich sag mal, nur 3,5 gegeben, aber mit diesem Herzchen.
Man muss auch sagen, aus heutiger Perspektive einfach. Hätte ich den 1927 gesehen, hätte der bestimmt 5 Sterne bekommen. Und was ein Punkt war, der mich unglaublich fasziniert hat, ist, dass das war ja vor dem Zweiten Weltkrieg. Und ich fand ein bisschen von den Szenerien, gerade wie diese Arbeiterschaften in die Maschine laufen und so weiter, hatte so Anleihen an die, ich sag mal, die Dunkelheit und Düsterheit aus dem Zweiten Weltkrieg und die KZs und so weiter, dass man wirklich schon gedacht hat, okay, so ein bisschen hast du das Gefühl, die predikten gerade die nächsten 2 Jahrzehnte. So, teilweise. Mhm. Also nicht übergreifend, aber teilweise, so in manchen Szenerien. Mhm. Schon sehr interessant, muss man sagen.
Und was ein spannender Fakt noch, ich sag mal, diese Filmrolle, also das war ja sehr analog noch zu der Zeit, ist über 4 Kilometer lang von dem ganzen Film. Das finde ich halt auch abgefahren.
Das ist echt ein witziger Fakt, ja.
Da war Cutten noch eine ganz andere Fähigkeit.
Ja.
Allerdings. Allerdings, Cutter Niklas.
Da musstest du Marathonläufer sein und Cutter sein.
Ja, Cut.
Mit so einem Hackebein.
So ein Fleischhammer sein. Zack, zack.
Marcel, würde ich sagen. Verlassen wir mal wieder die staubigen Gefilde und gehen hoch in die frische Luft.
Die frische Luft, da fühle ich mich wohl.
Das ist gut.
An der frischen Luft, da nehme ich mal einen Schnapper. Kein Schnappo, ein Schnapper.
Ich wollte gerade sagen.
Ja, ich habe mir auf Netflix den Film Der schwarze Diamant und am Originaltitel Uncut Gems angeguckt. Mit Adam Sandler in der Hauptrolle.
Und ich bin sehr gespannt, muss ich ehrlich sagen.
Ich auch.
Ja, ich war auch sehr gespannt. Zumal ich auch in der Beschreibung und so gesehen hatte, ja, laut Kritikern Adam Sandlers beste Schauspielleistung. Da habe ich mir so, okay. Klingt spannend. Ich fand den Film sehr wüst. Und die Sache ist, vielleicht erzähle ich erstmal kurz, worum es geht. Und zwar, es geht primär um den Hauptcharakter Howard Ratner. Der ist Juwelier und ist aber so ein, ich sag mal, leicht zwielichtiger Juwelier. Mhm. Also der macht auch gerne mal so ein paar Geschäfte hier unterm Tisch und geht mit seinem Geld auch gerne mal ins Casino oder wetten, also vor allen Dingen wetten in erster Linie. Und hat deswegen auch bei gewissen Leuten ein bisschen Schulden aufgebaut und ja. Hat aber jetzt die Perspektive, dass er irgendwo, ich glaube im Kongo oder so ist es, einen ungeschliffenen Opal gefunden hat und gekauft hat für verhältnismäßig kleines Geld. Also ich glaube irgendwie für 100.000 oder sowas. Sagt er zumindest im Film. Man weiß nicht so, ob es stimmt, ob er nicht vielleicht doch sogar noch weniger dafür bezahlt hat. Und er will den halt für 1 Million oder mehr verkaufen. So, weil er halt die Wertigkeit kennt. Also er kennt sich in seinem Business wohl schon halbwegs aus, weiß schon, dass der auf jeden Fall sehr, sehr wertvoll ist. Und das ist so ein bisschen so sein Way out. Ne? Dass er sagt, okay, wenn ich den jetzt verkauft kriege, dann geht's mir wieder besser, dann geht's mir gut. Er hat eigentlich Frau und Kinder, aber lebt von seiner Familie halt größtenteils getrennt mit einer Freundin, die bei ihm im Juweliershop quasi arbeitet. Die haben also im Prinzip eine Affäre, die Frau weiß aber schon davon, also die sind quasi kurz vor verstehe. Trennung. Mhm. Die Kinder wissen es aber noch nicht. Oh. Also für die Kinder ist noch so heile Welt, Mama, Papa. Aber die beiden, für die ist eigentlich schon klar, okay, wir trennen uns.
Ja,
und dann geht's halt in dem Film im Prinzip darum, es kommt dann ein Basketballer zu ihm in den Laden, hier der Kevin Garnett. Wenn man ihn kennt, ist halt, also der spielt sich auch selbst, ist halt ein Basketballer aus der NBA.
Ah, Basketballer bin ich nicht.
Nee. Ja, ist auch nicht so mega relevant. Das ist einfach ein Basketballer aus der NBA und der kommt in den Laden und er ist halt, also der Howard bekommt in dem Moment quasi gerade diesen Opal also der hat den quasi gerade zugeschickt bekommen und packt ihn gerade aus. In dem Moment kommt der Basketballer rein. Und der ist so euphorisch mit seinem Opal, dass er dem halt diesen Basketballer zeigen will. Also hier, guck mal hier, das ist mein neuer Opal, das ist das Beste vom Besten. Und der ist dann quasi wie besessen von diesem Opal. Also der hat so das Gefühl, dieser Opal gibt ihm halt Macht und Power und möchte sich den halt fürs Spiel ausleihen. Ja, und dann widerwillig sagt der Howard Redner oder Adam Sandler dann halt, ja, okay, aber du musst ihn mir auf jeden Fall morgen wiederbringen, weil der hat ihn quasi angemeldet für eine Auktion. Und damit er bei der Auktion benutzt werden kann, muss der halt vorher einmal vom Auktionsbüro selber geschätzt werden. Das heißt, er muss halt diesen Termin nur annehmen zur Schätzung, um dann das später entsprechend auch verkaufen zu können. Er sagt also, okay, ich brauche den aber bis dann und dann wieder. Ja, und dann entwickelt sich das halt so, wie man sich das vorstellt. Der kommt halt nicht sofort zurück, der Opal.
Wie unerwartet.
Und parallel machen ihm halt die Inkasso-Unternehmen Druck mit ein paar Schlägertypen und so, dass er halt jetzt mal seine Schulden begleichen muss. Und das spielt dann alles so ineinander und wird immer wirrer. Und der Film, will ich eigentlich nicht erzählen, weil sonst würde ich, glaube ich, spoilern. Aber das ist so die grobe Handlung. Es geht im Prinzip darum, schafft er es irgendwie diesen Opal gescheit zu verkaufen und sein Leben wieder in den Griff zu kriegen? Oder geht das Ganze den Bach runter? Das sind so die zwei Wege, die das Ganze gehen kann. Und das, finde ich, weiß man auch bis zum Schluss nicht so ganz, in welche Richtung das jetzt schwenkt. Das mal als Pluspunkt. Ich habe ihm allerdings nur 2,5 Sterne gegeben. Aus folgendem Grund. Dieser Film ist komplettes Chaos. Von Anfang bis Ende. Du kannst nicht eine Sekunde entspannen. Die Leute reden ineinander. Die Musik ist die ganze Zeit bam, 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 drückt nach vorne. Es ist alles hektisch. Die Schnitte sind hektisch. Der komplette Film ist die pure Hektik. Wirklich. Okay. Also er ist überhaupt nicht entspannt. Jetzt habe ich wohl gelesen, der Film soll auch so sein. Der ist bewusst so gemacht. Also ich habe gelesen, der Film soll eine Kakophonie sein. So, das kennen wir wohl aus der Musik. Das glaube ich, wenn Sachen mit Absicht disharmonisch und außerhalb vom Takt sind und so. Das ist dann ein bewusstes Stilmittel, um quasi das turbulente Leben von diesem Juwelier zu untermalen. So, ne? Dass da halt alles komplett...
Zeigt ja seinen Stresslevel auch so.
Dann. Genau, genau. Aber mir war das viel zu viel. Also ich fand das völlig krass. Keine Ahnung, ich habe teilweise gar nicht verstanden, was die gesagt haben, weil die halt wirklich ineinander gesprochen haben. Mhm. Ich habe da noch zwischendurch mal gewechselt von Englisch zu Deutsch, um mal zu gucken, okay, ist das ein Synchronisationsproblem? Weil ich habe ihn auf Deutsch geguckt, hab zwischendurch mal auf Englisch gewechselt, habe gedacht, nee, finde ich genauso furchtbar. Ich verstehe gefühlt noch weniger, weil die noch mehr in sich reinnuscheln und ich dann teilweise dann die Wörter nicht mehr verstehe, wirklich.
Ja. Was bei Englisch ja wirklich dann noch?
Also ich fand es echt nicht schön und ich konnte auch teilweise halt die Handlungen nicht nachvollziehen. Also diese Inkasso-Typen, die kommen und gehen so völlig random. Die sind dann da und sagen so, ja, du musst jetzt zahlen und geben dem eine mit. Und dann gehen die wieder. Und dann denkst du so, okay, dann sind jetzt erstmal irgendwie scheinbar okay damit, dass er jetzt noch einen Moment braucht. Und dann 2 Minuten später, nächste Szene, kommen die wieder in seinen Juwelierladen und sagen, ja, jetzt musst du aber bezahlen. Und ich denke so, ja, was geht? Also ich habe das teilweise echt nicht verstanden. Das fand ich super strange. Und wer noch einen Gastauftritt hat, ist The Weeknd, kann man vielleicht noch so nebenbei erwähnen. Der kommt noch kurz in so einem kleinen Nebenstrang quasi vor. Der Musiker, The Weeknd.
Okay, kenne ich nicht.
Ja. ja, auf jeden Fall, wie gesagt, mir hat es einfach nicht gefallen, weil ich fand das viel zu hektisch. Und Adam Sandler spielt es nicht schlecht, aber dass da stand, seine beste schauspielerische Leistung. Ich
dachte, Der war ja kurz in den Oscar-Gesprächen sogar.
Ja, also das sehe ich wirklich nicht, sorry. Nicht? Nee, sehe ich echt nicht.
Okay.
Also es war okay, er macht's okay.
Ja.
Und er spielt die Rolle auch in Ordnung, aber...
Vielleicht für Adam Sandler-Niveau war
Oscar...
Das gut.
Also wirklich, nee.
Ja, okay.
Deswegen war ich auch interessiert, weil ich den auch in dem, also in der Sphäre von den Oscars nochmal mitbekommen habe, so als Tipp.
Ja,
ich glaube, er hat keine Nominierung bekommen, aber es galt so als Makel, dass er keine Nominierung bekommen hat, wenn ich das richtig mitbekommen habe.
Ja, der hat doch irgendwie so einen amüsanten Twitter-Kommentar dazu geschrieben, aber ich habe es nicht mehr ganz im Kopf. Ja, okay. Aber irgendwie...
Nee, keine Ahnung, also er macht es nicht schlecht, aber ehrlich gesagt, ich könnte mir 10 Schauspieler in der Rolle vorstellen, die es besser machen würden.
Ja, okay. Mhm. Das ist gut zu wissen, ne?
Vielleicht war es auch nicht der Schauspieler-Oscar, für den er gedacht war.
Vielleicht, ja.
Vielleicht war es ein Techniker oder sowas.
Das könnte noch vielleicht am ehesten sein, weil es halt wirklich so der Film... An sich, sowas habe ich auf jeden Fall lange nicht gesehen, sagen wir es mal so, aber ich fand es halt nicht positiv, sondern negativ. Es ging mir halt, hat mich halt super gestresst einfach nur.
Guckt ihr eigentlich einer von euch die Oscars heute Nacht?
Ich hab's tatsächlich vor, mal sehen.
Hm. Ich definitiv nicht, weil
ich auch
dann
nicht.
Bin ich müde auf der Arbeit.
Aber ich würde gerne, dass du nochmal unsere Tipps irgendwie in die Gruppe oder so schickst, wenn ich dann gucke, damit ich zumindest so ein bisschen vergleichen, wer hat
ja.
betroffen.
Und ja, ich kann die gleich abfotografieren und in unsere WhatsApp
cool.
schicken.
Das wäre
ja,
cool.
Mach ich.
Okay, cool.
Stimmt, gucken, dann kann man schon vergleichen. Weil,
ja, genau, dann könnte man ein bisschen schon mal gucken. So. Ja, aber das ist so viel zu Uncut Gems. Achso, ich kann noch kurz was sagen. Der ist tatsächlich erst jetzt im Dezember 2019 offiziell erschienen, hatte Premiere im August.
Ist das eine Netflix-Produktion?
Der ist auf Netflix. Nee, der ist auf Netflix, aber ich glaube nicht, dass es eine Netflix-Produktion ist, tatsächlich.
Okay.
Also, die Produzenten, also die Namen, die sagen mir jetzt nichts. Aber ich glaube nicht, dass es eine Netflix-Produktion ist tatsächlich. Der ist auch am Anfang von der Produktionsfirma A24 veröffentlicht worden.
Aber liegt also, im Kino?
Nee, ne? Ja, doch, der hatte Premiere im Rahmen von so einem Festival.
Ja, okay.
Also ja, im Prinzip lief der auf jeden Fall kurz im Kino. Ich kann noch mal kurz gucken, ob bei Produktion jetzt irgendwie was steht von wegen Netflix, aber
ist auf jeden Fall bei Netflix.
Ich habe auch nur gefragt, weil er direkt bei Netflix erschienen ist.
Yeah, ja, genau, das stimmt.
Dachte ich auch,
ja. Das habe ich heute Morgen.
Aber hier steht noch mal, am 13. Dezember 2019 wurde er von A24 veröffentlicht und am 31. Januar das Programm von Netflix aufgenommen.
Ah, okay.
Ja, okay.
Genau.
Ja, könnte man aber fast sagen, ist ein Netflix-Film.
Ja, aber es ist halt keine Netflix-Produktion
ja.
in dem Sinne. Also die Regie führen übrigens die Brüder Benny Safdie und Johnny Safdie. Witzigerweise finde ich das lustig. Das sind wohl zwei Brüder, die machen, glaube ich, öfter Sachen zusammen. Aber ich muss auch sagen, ich kenne von denen die anderen Filme, die gemacht haben, kenne ich tatsächlich nicht. Also
ich bin immer so fasziniert, wenn Geschwister zusammen Regie machen. Gibt es ja auch die Wachowski. Brothers, Sisters, die Matrix ja. gemacht haben, die mittlerweile alle beide Frauen
ja,
sind,
glaube ich. Ja, oder Weinstein sind da auch die Brüder gewesen.
Ja, das sind ja Produzenten.
Ja, also Produzenten, okay, aber
und die, auch,
die ich, mir fällt der Name nicht.
Oh, ja, mir auch gar nicht von,
und so.
Von No Country for Old Men.
Die Coen-Brüder, ja, und auch, ich meine, gut, die haben nicht zusammen Regie gemacht, aber die Scotts.
Kenn ich auch nicht.
Nicht Scotts, die, warte, doch, die Scotts. Tony Scott und Ripley Scott.
Kann sein.
Das sind auch Brüder gewesen. Der Tony Scott hat ja Selbstmord begangen und das waren aber Brüder.
Echt?
Ja.
Oh, ich wusste gar nicht, dass der Ripley Scott einen Bruder hatte.
Ja, ich bin mir ziemlich sicher. Nicht 100%, aber.
Aber der hat auch eine ewig lange Karriere, also kann schon gut sein. Das ist
ja. Ich meine diesen Brüder und ja, das, ja, aber gut. Random Facts.
Die eventuell nicht
stimmen. Die eventuell nicht stimmen, aber doch, ich meine, ich bin mir gar nicht sicher, dass die Brüder sind.
Das wäre auch ein super Untertitel für den Podcast.
Random Facts,
die eventuell nicht stimmen. Bei uns ist alles Mögliche.
Okay. Ich würde sagen, dann
gehen wir keine große Empfehlung einfach.
Wie gesagt, 2,5 von 5 Sternen habe ich gegeben. ich finde nicht.
Okay, dann die Zeit rennt, wir gehen weiter. Und zwar habe ich vor 2 Wochen in der Sneak Preview 21 Bridges geguckt. Der müsste ungefähr jetzt rauskommen oder gerade rausgekommen sein dann. Das ist mit Chadwick Boseman, dem Black Panther Boy.
Ah, ja.
Da spielt auch J.K. Simmons mit, wo du denkst, okay, cool, das könnte was werden. Es geht darum, dass, also es ist eigentlich, um es ganz kurz zusammenfassen, ist es so ein Cop-Movie. Fertig.
Okay.
Es ist absolut klassisch. Und es geht um, sag ich mal, einen Überfall. Dann werden irgendwo Drogen geklaut. Es kommt zu einer Schießerei, tote Polizisten. Und dann geht es um einen Detective, der das irgendwie aufklärt. Und da sind alle Elemente drin, die man kennt. Und es geht um Korruption und dies und das. Und diese 21 Bridges kommt daher, da diese 21 Brücken, boah, das jetzt weiß ich gerade gar nicht, in New York oder irgendwo in Manhattan, wie auch immer, einfach alle 21 Brücken zumachen. Und das wird so richtig cool dann dargestellt. Fand ich nicht so cool. Und der Film, also erstmal, was der Film kann, schauspielerisch ist er ganz solide. Die Action ist richtig cool. Das ist halt schon ziemlich harte Action. Jetzt nicht ganz John Wick-Level, aber schon eher nicht gerade die seichte Schießerei, sag ich mal, die man da so vor sich hat. Und das sind so die guten Dinge. Und dann hat er wirklich einfach nur diese 0815 Storyline, die eigentlich, also es überrascht nichts, man weiß am Anfang, am Ende was, nee, man weiß am Anfang, was am Ende passieren wird und ja, ist halt einfach ein klassischer Polizistenfilm, Detective.
Okay.
Fertig.
Das klingt nicht nach einer Empfehlung, das klingt eher nach More of the Same, wenn man Lust drauf hat.
Ja. Wenn man Bock auf sowas hat, kann man sich das angucken, weil gerade, wie gesagt, Action, Kamera und so ist schon cool gemacht, also man merkt, dass da Geld reingesteckt wurde, aber
ja.
Das aber ist auch alles, was er kann.
Im Prinzip eher so, wenn man jetzt keine Lust hat, sich groß gedanklich mit dem Film auseinanderzusetzen. und reines Entertainment möchte.
Dann ballert man sich den, ja.
Ja.
Ja, ja, genau dafür. Ich glaube, ich habe dem, ich weiß gar nicht, was ich ihm gegeben hatte, 2 oder so von 5. Aber halt einfach, weil es nicht überrascht. Ja, 2 von 5. 21 Bridges.
Tata. Bestimmt die Brücken wahrscheinlich tatsächlich von den anderen Stadtteilen nach Manhattan rein, oder?
Ja, ich glaube irgendwie schon, ja.
Macht Sinn. Und dann so viele, echt? Krass. Ja,
bestimmt, und was ich dann noch gelesen habe, als Kritik auch irgendwo mal bei dem Film, weil nachher fahren die halt U-Bahn. Und die fahren halt einfach unter den Flüssen irgendwie scheinbar durch und haben sie nicht bedacht. Ist irgendwie so ein kleiner Film. Ist so ein bisschen, also es gibt U-Bahn-Szenen nachher. Also es ist irgendwie relativ dämlich.
Ja, das ist tatsächlich ein bisschen dämlich.
Naja.
Ist ein schönes Bild mit diesem Brücken, aber wenn da noch ein U-Bahn verkehrt hat,
dann ist es schwierig.
Ja. Hätte man bei Dark Knight Rises auch kritisieren können. Da gab es bestimmt auch andere Wege noch da aus der Stadt raus.
Ja, das kann sein. Ja.
Naja.
Ja. Dann, was hast du Frisches, Niklas?
Ich war gestern im Kino mit unserem guten Freund Breitmann und ich war in Jojo Rabbit. Das ist der neue Film.
Gelogen, du warst vorgestern im Kino.
Ich war vorgestern im Kino. Und das ist der neue Film von Taika Waititi.
Da bin ich jetzt wiederum sehr gespannt, was du erzählst.
Ja, ich bin sehr gespannt, weil der steht auf der To-Do.
Das freut mich, dass ihr gespannt seid, was ich erzähle.
Ausnahmsweise.
Allen, die den Taika Waititi vielleicht nichts sagt, das ist der Regisseur von Thor Ragnarok und der Regisseur von What We Do in the Shadows. Das What We Do in the Shadows ist ein bisschen unbekannter, aber es ist eine sehr lustige kleine Comedy-Serie.
Ist das hier dieses 5 Zimmerküche Sarg Ding?
Ja, genau. Ja, okay. Genau. Und für Jojo Rabbit hat er nicht nur Regie geführt, sondern auch das Skript geschrieben und spielt eine der Hauptrollen, ja eher eine Nebenrolle, aber er spielt Adolf Hitler.
Ja, ich verstehe.
Und bei Jojo Rabbit geht es im Wesentlichen darum, dass der kleine Jojo, das ist ein kleiner deutscher, blonder, blauäugiger Junge, ein glühender Nazi ist und wirklich alles tut, um in der Hitlerjugend voranzukommen. Und seine Mutter, die so die Nebendarstellerin ist, Scarlett Johansson, versucht ihn so ein bisschen davon wegzubringen. So, und sie versteckt, wie man relativ schnell lernt, in dem Zimmer von der verstorbenen Schwester eine Jüdin vor den Nazis. Und als Jojo das rausfindet, ist er natürlich gar nicht begeistert. So, das ist jetzt mal das Setup vom Film. Der Junge ist irgendwie 8 Jahre alt oder sowas, ne? Oder 9 oder ne, 10 Jahre alt, glaube ich sogar.
Ja, okay.
Und das ist de facto eine Comedy am Anfang. Also es wird sehr, sehr viele Witze gemacht über den, gerade so das Nazitum und so weiter und über die Hitlerjugend. Und Taika Waititi spielt Adolf Hitler als imaginären Freund von Jojo. Und er symbolisiert auch so ein bisschen das Nazitum in Jojo. So. Und der Film ist besser, als ich erwartet habe. Ich habe nämlich gedacht, gerade so als Deutscher oder in Deutschland funktioniert der nicht so gut, weil die hier wahrscheinlich nicht schaffen, genauso das Empfinden zu treffen wie in Amerika oder so, wie hier mit dem Zweiten Weltkrieg umgegangen wird.
Ja.
Machen sie aber erstaunlich gut, weil sie nicht den Zweiten Weltkrieg an sich ins Lächerliche ziehen, sondern nur die Ansichten der Nazis. Also sie schaffen es quasi da so die Gratwanderung, dass die Grauen und die Schrecken wirklich aus dem Krieg und was den Juden passiert ist und was den Leuten passiert ist, die gegen das Nazi-Regime gearbeitet haben, das schaffen die richtig gut darzustellen und gleichzeitig eine gewisse Leichtigkeit zu bringen, zumindest in den ersten 2 Dritteln, was diese bescheuerten Ideen von den Nazis angeht. Es ist nämlich so, dass der Film kriegt so einen Switch nach einer Zeit und wechselt von dem Comedy-Feeling eher in das Tragische. Und das tut dem Film richtig gut, weil die Witze, die Pointen treffen nicht immer. Die treffen oft und sind auch manchmal richtig lustig, aber manchmal wirkt es auch einfach nur ein bisschen weird. Mag vielleicht auch daran sein, dass man in Deutschland das halt ein bisschen anders betrachtet. Aber die dramatischen Szenen und wenn die Emotionen so richtig zum Tragen kommen, das hat richtig Wucht. Und das trifft einen auch teilweise sehr unerwartet und sehr stark, fand ich. Und das ist vor allen Dingen dem Schauspiel von Scarlett Johansson zu schulden, die das wirklich super macht. Und auch Sam Rockwell, der einen Nazi-Major spielt, der degradiert wurde und jetzt für die Hitlerjugend zuständig ist. Spielt das meiner Meinung nach auch fantastisch. Er spielt so eine Art Nazi-Elton John. Ich will nicht weiter darauf eingehen, dass, okay, wenn man den Film guckt, weiß man genau, was ich meine.
Der Nazi Elton John,
ja, genau, nicht. Und macht das aber sehr gut. Und dadurch ist der Film an sich auch wirklich eine Empfehlung. Ich fand den wirklich super. Hier und da übertreibt gerade Taika Waititi als Adolf Hitler ein bisschen. Der ist ein bisschen zu Slapstick-mäßig, also ein bisschen zu Charlie Chaplin. Mhm. Aber ist trotzdem lustig und ist ein sehr guter Film, kann ich empfehlen.
Wie viele Sterne hast du ihm gegeben?
Ich glaube 4 von 5.
Und was mich auch noch, cool, interessieren würde, wenn du jetzt noch mal so Thema beste Nebendarstellerin, Scarlett Johansson.
Hat sie verdient, finde ich.
Ja?
Ja, hat sie verdient.
Das finde ich auch krass, die ist als beste Neben- und
Hauptdarsteller. Und Hauptdarsteller. Und das ist auch nicht schlecht, in einem Jahr für beides nominiert zu sein.
Das ist richtig krass, ja. Ja. Aber teilweise, die ist wirklich, fand ich, das Highlight in dem Film. Also,
und das sieht ja auch gut aus.
Ne? Sieht ja, lustigerweise gibt's eine Scriptline in dem Film, wo sie sagt, ich bin ja auch mit attraktivem Aussehen bestraft. aber nee, sie macht das wirklich super, weil sie schafft halt, okay, auf der einen Seite so eine Leichtigkeit zu vermitteln gegenüber Jojo und sie versucht Jojo halt aus diesem Nazitum rauszuziehen. Hm. Und zur anderen Seite nimmt sie aber auch diese Schwierigkeit in der Situation mit. Sie zeigt das nur Jojo gegenüber nicht, weil sie halt die Mutter ist quasi und das alles trägt, was diese Situation ist. Und die Jüdin, die sie auch noch versteckt. Und das ist alles hinter ihrem Schauspiel so vergraben und das macht die wirklich gut. Cool. Also war ich auch fasziniert von Scarlett Johansson, dass sie sich doch sehr weit entwickelt hat, was ihre schauspielerischen Fähigkeiten angeht.
Ich finde die super, ja. Also auch Marriage Story war die...
Ja,
fand ich auch sehr schon gut.
Ja. Ja, genau. Ja, das war so mein Take auf Jojo Rabbit.
Ist das cool, eher ein Erwachsenenfilm? Oder kann man da auch mit...
Ja.
Ich find, also, weil als ich den Trailer mal so angesehen hatte, das sah erstmal wie so ein Kinderfilm aus.
Das Verrückte ist, es gibt auch, also, ja, ich würde da trotzdem nicht mit dem Kind reingehen.
Nee, okay.
Weil gerade so in der zweiten Hälfte oder sowas, da passieren dann schon fast traumatische Sachen für ein Kind und das, ja, okay, da würde ich mit dem, okay, Kind nicht reingehen. Klar. Es gibt einen super lustigen Nebencharakter, so ein kleines, fettes Kind, der immer so das Absurde an der Situation so ein bisschen rauskehrt. Und der läuft dann zum Beispiel so bei so einer Schlacht, der ist dann irgendwann Kindersoldat, weil die Deutschen halt irgendwann die Kinder in die Uniform gesteckt haben. Spoilert jetzt nicht so viel, aber läuft dann irgendwie so um, ja, Jojo, aus irgendeinem Grund sind jetzt die Russen da und die Amerikaner da und ich habe gehört von den anderen, die ficken beide Hunde. Also das dürfen wir auf keinen Fall zulassen.
Das ist so ein bisschen der Humor,
der so teilweise da so durchschimmert. Ich kann es empfehlen, also es ist ein cooler Film.
Ich habe auch eh schon auf der To-Do und habe auch noch Bock, den zu sehen.
Ja.
Finde ich gut.
Genau.
Aber der ist jetzt auch noch gar nicht so lange bei uns in den Kinos, ne?
Ich war überrascht. Ich war vorgestern Abend um 9 Uhr im Kino, am Freitagabend und das Kino war voll. Also ich bin mir nicht ganz sicher, hat er den Donnerstag den Kinostart gehabt oder vor einer Woche Donnerstag?
Ja, das weiß ich nämlich auch nicht.
Kannst du
das
auf jeden Fall
erst kurzfristig draußen ist?
Ja, ich bin mir kurz nicht sicher, ob ich reservieren muss oder nicht, aber ich dachte, Jojo Rabbit wurde nicht so beworben.
Ja, durch die Oscars. Ja. Und das nehmen ja doch viele mit dann.
Ich habe es doch auch ein, zwei Mal dann doch gehört oder halt vor allen Dingen bei, wenn man im Kino war, als Vorschau gesehen. Ja. Aber generell habe ich auch das Gefühl, sind die Kinos wieder ein bisschen voller, was mich freut.
Das ja, obwohl jetzt, es auch Winterzeit.
Ja, ja, okay, das stimmt natürlich.
Winterzeit. Daran könnte es liegen, ja.
Ja, aber viele passen ja auch ihre Preise ein bisschen an. Das ist ein bisschen off-topic, was ich hier erzähle, aber...
Das ist UCI nicht.
Ja, das ist UCI nicht, weil das halt über das Abo kommt, ne?
Ja. Yeah.
Das ist ja okay, aber hier zum Beispiel beim Cinemax in Krefeld ist jetzt ja irgendwie seit Monaten das Angebot irgendwie 6 Euro für jeden Film oder so.
Was super gut ist.
Das finde ich auch.
Ja, und das finde ich nice. Aber ich finde es geil, dass die wieder in die Richtung gehen, zu sagen, lieber, dass die Leute ein, zwei Mal mehr ins Kino kommen.
Ja.
Weil sie sagen, ja, ich kann abends mal mit meiner Freundin oder mit meiner Family ins Kino gehen und bin danach nicht ein armer Mann.
Genau.
Ja.
Ist auch für uns gut.
Ja.
Dass die Leute mal wieder mehr ins Kino gehen.
Ja, definitiv.
Und dann danach schön Filmpalaver hören und zu hören, was wir dazu zu sagen haben.
Genau so muss es laufen.
Okay.
Ja. Wir haben noch selbstverständlich Film-News.
Ah. Oh, wir haben natürlich noch Film-News.
Wir müssen uns ein bisschen beeilen jetzt, ne?
Wenn ich es richtig sehe, fünf Minuten durchballern.
Ja.
Let's go.
Gar kein Problem.
Wer möchte anfangen?
Der Marcel.
Natürlich. Ich habe mir die News auch schon alle durchgelesen. Also, und zwar wird es einen Spin-Off von The Big Lebowski geben, namens The Jesus Rolls.
Okay.
Hier steht Bowling-Szene Jesus.
Jesus?
Yeah. Hast du Big Lebowski gesehen?
Ja, ist aber verdammt.
Yeah. Also irgendwann bowlen die und das ist halt so ein Typ in lila Anzug, der die Bowling-Kugel ablegt.
Ja. Jesus.
Ach, Jesus. Okay, genau. Also der kommt Februar 2020 in den USA ins Kino, aber der deutsche Start ist noch nicht bekannt.
ich fand es einfach lustig.
Ja, ist auch witzig. Ja. Also für Big Lebowski-Fans mit Sicherheit. Ja, schöner Fest.
Ich glaube nicht, dass das toll wird.
Für mich klingt das nach Ausschlachten von The Big Lebowski.
Ja.
Aber
gut möglich.
Was eine gute Nachricht ist, finde ich, dass von Mandalorian Staffel 2 schon im Oktober 2020 kommen wird. Das finde ich super, weil die erste Staffel war.
Die haben wir schon gesehen, was?
Wie das? Ja. Werden wir noch zum deutschen Start eine Folge zu machen. Aber das
genau.
sind gute Nachrichten.
Ja, ich habe sie noch nicht gesehen.
Ja, wir kommen immer exklusiv Material zugeschickt.
Ah ja, eingeflogen nach Los Angeles.
Ist Plus auch
ja,
drin.
Verstehe.
Ja, und ja. Ja, so ist das bei uns. Dann kommt von den Machern von The End of the Fucking World, was ich sehr gefeiert habe,
oh ja,
kommt eine neue Serie, und zwar I'm Not Okay With This, auf Netflix jetzt Ende Februar. Und es sieht einfach vom Style her fast 1:1 genauso aus und sieht irgendwie cool aus. Und wer, ich glaube, das mochte, also End of the Fucking World.
Wie heißt die neue Serie?
I Am Not Okay With This.
With this.
With this. With this. Ich wollte nur, dass ich das nochmal blöd ausspreche. Aber with this ist auch schon.
With, yeah. Yeah.
With this. Für Deutsche. Also.
Ja, klingt nice. Ja, hätte ich auch Bock drauf. Fand die Serie auch ziemlich cool. Ich habe noch eine kleine News zu den Oscars. Und zwar wird Billie Eilish singen. Die geht ja momentan voll durch die Decke mit ihren.
In 2 Jahren schon.
Ja. 18, ja, aber die ist ja gerade mal 18 jetzt. Ja, ja. Also, und macht jetzt den James Bond Theme-Song. Und ja, singt bei den Oscars, also läuft bei ihr. Es wird wie die letzten Jahre auch keine Moderation geben und Kobe Bryant wird nochmal extra geehrt, posthum.
Da habe ich vielleicht einen kurzen Ergänzer. Es gibt bei Netflix eine Serie Don't Fuck This Up mit Kevin, wie heißt der Schwatte, Kevin?
Der nicht
nominiert
hat, ne?
Mit Nachnamen.
Ja.
Kevin Smith?
Nee.
Nein, eben nicht.
Nee, Kevin
Hart.
Kevin Hart.
G. Und es gibt eine ganze Serie dazu, tatsächlich, wie es zu diesem Oscar-Shitstorm mit ihm gekommen ist.
Achso, mit warum er moderieren sollte, dann nicht.
Genau. Und, ja. Ich habe mir das tatsächlich angeguckt, nur um so ein bisschen sein Leben mal sein Leben reinzuschauen, wie das so aussieht. Das ist ganz interessant. Also kann ich zumindest halbwegs empfehlen. Aber was auch interessant ist, ist, dass bis zum Ende dieses Monats noch Matrix 4 mit Keanu Reeves gedreht wird und der im Mai 2021 starten soll.
Mhm. Da gab es jetzt so ein paar Drehbilder dazu.
Oh. Ja. Skepsis ist da, aber.
Skepsis ist definitiv da.
Ich habe auch noch einen kleinen Fact zu den Oscars. Und zwar ist ja immer klar, dass die ganzen Produzenten die Filme nochmal ordentlich bewerben vor den Oscars, um da bessere Chancen zu haben. Und man sagt, dass meistens so für einen Film so um die 20 Millionen dafür ausgegeben werden. Und Netflix hat einfach mal 100 Millionen reingeballert jetzt.
Let's go.
Und also die haben ja jetzt auch mit Marriage Story und Irishman und so, sag ich mal, ganz gut aufgestellt. Aber und insgesamt, die haben 24 Nominierungen. Also das ist, glaube ich, das mit den, also die Produktion mit den meisten Nominierungen.
Das ist nicht schlecht.
Und ja, ist, finde ich, schon krass, wie die sich da immer reinballern bei den Oscars.
Auf jeden Fall. Ich habe übrigens bei IndieWire, das ist auch so ein Filmportal, habe ich gelesen, dass doch für so Experten Parasite und 1917 im Rennen sind für bester Film. Dass das so die Favoriten sind.
Warum, Marcel? Das ist unser
beider also, Tisch. Ja,
ich glaube eh, dass 1917 abgehen wird.
Ja, 1917 meint er auch, wird, weil 1917 ist halt der amerikanische Film, ne? Und das ist halt die Frage, ja, wie sehr die Academy dieses koreanische feiert oder halt doch ganz klassisch auf den amerikanischen Kriegsfilm setzt. Aber gut.
Ja.
Ganz anderes Thema. Und zwar kommt jetzt bei Disney Plus, aber Disney an sich haut vermutlich noch 2020 ein paar Marvel-Serien raus. Nämlich einmal WandaVision. Das sagt mir tatsächlich gar nichts.
Wanda, das ist die
Scarlet Witch.
Ja, genau.
Ah, okay.
Elizabeth Olsen.
Alright. Dann Falcon and the Winter Soldier und Loki. Also da kommen noch ein paar Marvel-Serien für die, die von Marvel noch nicht genug haben und noch mehr Marvel brauchen und wollen. Ihr bekommt es.
Das schließt sich auch super an die News, an die ich noch habe. Es geht nämlich auch um Disney. Und es geht nicht um Marvel, sondern um die klassischen Disney-Filme quasi, nämlich um Mulan. Und zwar wird der Film, der zu Mulan rauskommt, kein Remake von dem Zeichentrick von 1998, sondern wird die Basis mehr in so einer alten chinesischen Ballade haben. Also es wird nicht die gleiche Story sein wie bei dem alten Zeichentrickfilm. Es wird auch kein Musical. was ja auch schon interessant ist für die Disney-Filme. Allerdings, was so ein kleiner Wermutstropfen ist, es gibt auch keinen Mushu, also keinen roten Drachen, der sich da rumschlängelt. Was, kleiner...
Es ist halt keine Komödie in dem Sinne. Also er war ja, dieser Komödiencharakter. Ja.
Vielleicht die richtige Entscheidung, je nachdem, mit welchem Stil die an Mulan rangehen wollen.
Ja.
Der Kinostart ist auf jeden Fall für den 26. März geplant. International?
Ich glaube, es ist der Deutsche.
Okay. Ja.
Und rein zufällig schließe ich mich auch mit Disney an. Und zwar haben Disney ja letztes Jahr irgendwann 20th Century Fox aufgekauft. Und jetzt haben die das Fox einfach mal aus dem Titel insgesamt rausgehauen. Und jetzt ist es 20th Century Studios. Das heißt, mehr oder weniger, die zeigen wirklich, wir haben das aufgekauft, das ist jetzt unseres und Fox gibt es nicht mehr. Finde ich krass.
Das ist eine Ansage.
Ja,
das
ist einfach mal die Balls auf den Tisch legen.
Ja. Fox ja auch ein Household Name ist in Amerika.
Ja. Eigentlich ja, ja.
Das stimmt, ja.
Aber gut.
Good timing, dreiviertel Stunde.
Dann rappen wir das ab.
Jawohl.
Wir Sonntag. Wünschen euch noch ein wunderschönes Wochenende.
Und das viel Spaß dann. Bei den Oscars. Let's
ja, viel Spaß bei den Oscars.
Ich weiß nicht, ob es irgendjemand guckt, aber viel Spaß bei den Oscars.
Genießt es.